Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Am Mikrofon begrüßt Sie Insa Wilke. Heute geht es um zwei Gedichtbände aus Ländern, die eine lange Lyriktradition haben. Die Polin Marjana Kiela wird mit dem Band »Lass uns die Nacht« erstmals mit einem Werküberblick in deutscher Übersetzung vorgestellt. Außerdem geht es heute um eine allein biografisch wirklich europäische Dichterin aus der Slowakei. Mila Haugová mit ihrem schon dritten Band in der Edition Korrespondenzen. Zwischen zwei Lehren heißt er, Lehre mit doppeltem E. Alexandru Bulutz und Michael Braun haben beide Bände gelesen. Mila Haugová wurde ja gerade mit dem Preis des international sehr renommierten slowenischen Literaturfestivals in Valencia ausgezeichnet. Seit 1986 wird dieser Preis verliehen. Peter Nadasch, Brigitte Kronauer, Olga Tokarczuk gehören zu den Preisträgerinnen und Preisträgern Alexandru Bulutz. Was hat die Jury denn im Werk von Mila Haugová so beeindruckt?
Das ist sicherlich ein Preis für das Gesamtwerk, für das Lebenswerk von Mila Haugová. Sie hat über 20 Gedichtbände veröffentlicht und ist sehr beharrlich an der Entwicklung dieses Schreibens, das mehrdimensional ist und nicht zuletzt für ihre Prosa, die gerade im letzten Jahrzehnt an Fahrt gewinnt.
Können Sie uns denn mal was über das Leben dieser Frau erzählen, Michael Braun?
Ja, die Mila Haugová wurde 1942 geboren als Tochter einer Ungarin und eines slowakischen Vaters. Und ihre Familie geriet gleich ja ins Schussfeld der Politik. Der Vater wurde gewissermaßen als Klassenfeind in der Tschechoslowakei inhaftiert. Das hat auch dazu geführt, dass Mila Haugová ihr Studium, von dem sie geträumt hat, gar nicht aufnehmen konnte. Sie hat dann später als Lehrerin gearbeitet, hat quasi ihre Widerständigkeit, die sie von Anfang an ausgezeichnet hat, bewahrt und fing dann Anfang der 80er Jahre auch an zu publizieren. Ja, und in Deutschland wurde das schon vor 20 Jahren registriert, immerhin. Und zwar von jenem Verlag, in dem sie jetzt auch ihr neues Buch veröffentlicht, nämlich dieses Buch von Mila Haugová, Sandatlas, wurde vor 20 Jahren gewissermaßen als erstes Buch der Edition Korrespondenzen veröffentlicht.
Also auch eine enge Verbindung zu diesem Verlag. Zwischen zwei Lehren heißt jetzt der neue Gedichtband auf Deutsch. Die Dichterin Anja Utler hat ihn gemeinsam mit der Autorin übersetzt. Was für ein Zwischenraum ist das, aus dem sie hier spricht in diesen Gedichten?
Ich musste denken an ein Standardwerk der Moderne, der Tradition der Moderne, an The Wasteland von T.S. Eliot, sozusagen die Entsprechung innerer und äußerer Verlassenheiten. Die Zeile des Titels ist eine Zeile aus einem Gedicht, wirklich unscheinbar. Ich frage mich schon, ob das repräsentativ steht für den Gedichtband, diese Zeile zwischen zwei Lehren.
Michael Braun, was denken Sie?
Natürlich meint dieser Ausdruck zwischen zwei Lehren jene Verlassenheiten, von denen Alexandru Bulutz spricht. Die Verlassenheit kommt in sehr vielen Gedichten schon zum Ausdruck. In einem Zyklus, der sich Erleuchtung nennt, wird ja eine Art Trauerarbeit betrieben. Es geht ja um einen verlorenen, geliebten Menschen in diesem Zyklus. Und diese Lehre des Verlusts wird natürlich in dem Titel jetzt sehr stark markiert. Tatsächlich gibt es aber auch ganz andere utopische Räume, positive Räume, die aufgerufen werden aus der griechischen Mythologie oder noch viel wichtiger aus Schöpfungsszenen, die mit der Erfahrung des sogenannten Gartens verbunden sind. Der Garten ist der zentrale Topos bei Mila Haugová.
Hören wir mal ein Beispiel aus dem Zyklus Erscheinung. Erscheinung 1 heißt das Gedicht und die Übersetzerin Anja Utler hat es für uns eingelesen.
Es fallen duftende Sternenhaufen in den Garten, den Lichtschnee. Still stehe ich auf dem versehrten Weg vom Tor zum Haus. Die Steine aus dem Fluss schälen sich vom Beton, gehören nicht mehr zum Fluss. Zu unserem ausgetretenen, mit Gras und Knöterich verwachsenen Weg gehören sie auch nicht. Über den Schrammen schweben Seelen aus unserer Familie, beschützen die Ellbogen und Knie der Enkel vor einem bösen Sturz. Abends verfangen sich unsere Haare in den Ästen des Apfelbaums. Die kleinen grünen Früchte wären auch gern Sterne. Noch einmal glüht das grüne Licht der Sonne auf hinter dem Horizont. Die weißen Tische und Bänke Rechen und Spaten lehnen am Baum. Es erscheinen die Großmutter und die Mutter. Hinter ihnen ein Streifen freien Lichts für mich. Meine Hand mit den starken blauen Adern fängt sich am Stamm. Im Kopf ein kurzer dunkler Blitz und ein kleines Kippeln im Gleichgewicht, das nur ich spüre. Noch durchquerst du den Garten. Du mit den frisch gewaschenen dunklen Haaren, ich beginne zu weinen. Denn die einzige wirkliche Erscheinung in diesem Gedicht, mit seinem Titel nach Francis Ponch, bist du. Schon 27 Jahre nur noch im Herzen. Wirklich kenne ich den Geruch von Trauer seit heute Nachmittag 5:30.
Das Gedicht ist gewidmet für Peter O., steht drunter, und es tauchen da jetzt Motive auf, die Sie beide schon erwähnt haben. Aber trotzdem nochmal die Frage vielleicht an diesem konkreten Beispiel. Was ist typisch an diesem Gedicht für das Werk von Mila Haugowa?
Ich halte dieses Gedicht für ein paradigmatisches Gedicht. Es steht repräsentativ für diesen Band. Es kommt, wie schon gesagt, der Garten vor, die Sterne, die kosmologische Dimension, die Enkel, die Fürsorge. Die Mutter, die Großmutter, es ist eine Generationenpoesie und dann eben auch die verstorbene bessere Hälfte. Ich empfinde diesen Gedichtband als ein Aufzeichnungssystem. Es sind auch Traumprotokolle. Es ist ein Kollagieren dessen, was sie an zwei Stellen nennt als Privatsprache, aber eben auch gibt es eine intellektuelle, philosophische, allgemeine Dimension. Was ich schön finde an diesen Gedichten, sie werden fortdauernd weitergesponnen. Es gibt Gedichte, die geschrieben wurden, sie datiert diese Gedichte und dann merkt man, wie sie diese Gedichte weiterschreibt. Das heißt, nach der Datierung erfolgt die Fortführung des Gedichts.
Diese allgemeine philosophische, intellektuelle Dimension dieser Gedichte, Michael Braun, wie würden Sie da das Thema, die Auseinandersetzung beschreiben?
Ja, vielleicht noch eine ganz kurze Anknüpfung an Alexander Bulutz. Aufzeichnungssystem ist eine sehr schöne Beschreibung. Datierung. Es geht ja auch darum, dass hier besonders in diesem Zyklus Erscheinung eine Art Diarium, ein Tagebuch verwandelt wird in Poesie. Und der Bildraum geht immer wieder zurück auf diesen Garten, der fast eine Art Paradiesgarten ist. Der Lichtschnee, die duftenden Sternenhaufen in dem Garten. Ja. Und was das Philosophische nun betrifft, da kann man sagen, der Anfang schon des Gedichtbands ist so eine Art poetisch-mythologisches Alphabet. Es werden ja Wörter, mythologische Gestalten, die mit A beginnen, quasi als Alphasystem aufgerufen. Ananke, Aletheia, Gestalten aus der griechischen Mythologie, geben so eine Art Grundtonspur, an der sich dann die Dichterin, das poetische Subjekt, abarbeitet und es übersetzt in Bildräume des Gartens der erotischen Liebeskraft.
Sie haben vorhin gesagt, oder man hat es auch gehört, Verlust ist ein Thema, Sterben, die Auseinandersetzung mit dem Tod ist ein Thema in diesem Buch. Das sind Signale auch für ein Werk einer schon älteren Dichterin, vielleicht sogar ein Alterswerk. Aber es gibt gleichzeitig eine ungeheure Kraft, die diese Gedichte ausstrahlen. Sind es auch in gewisser Weise wehrhafte Gedichte? Einmal ist von einer immer noch unwirtlichen Welt die Rede. Stehen diese Gedichte auch in Opposition zu dieser unwirtlichen Welt?
Das würde ich bejahen. Es sind keine Gedichte, die gelassen sein würden. Es gibt eine schöne Wendung innerhalb der Gedichte. Ich kann das nicht wollen, nicht wollen. Am Anfang des Bandes heißt es, das Seil lockert sich. Das merkt man den Gedichten aber nicht an. Es gibt keine Lockerung. Es ist alles sehr gespannt. Was mich an diesem Gedichtband stört, ist die Überfülle. Es ist beinahe eine Zumutung für den Leser, was sie dort versucht. Es ist eine ungeheure Kraft des Kollagierens. Sie versucht, was ich bereits erwähnte, das miteinander zu kombinieren. Und ich habe zum Teil den Eindruck, dass sie nicht sorgfältig genug ist. Und ich glaube, sie hat sogar ein Bewusstsein dafür. Da heißt es zum Beispiel auf Seite 131, von den vielen Erfahrungen, die wir machen, drücken wir manchmal nur eine mit Worten aus und auch die nur zufällig und ohne Sorgfalt.
Da würde ich ja gerne gleich widersprechen an dieser Stelle, Alexandru Bulutz. Wehrhafte Gedichte, die Frage von Ihnen, Frau Wilke, würde ich jetzt mal zurückstellen. Wehrhafte Gedichte, da würde ich nicht in Zusammenhang bringen mit Mila Haugová, das passt einfach hier nicht, nach meiner Ansicht. Aber die Überfülle, die Zumutung der Überfülle, die jetzt hier moniert wird, da würde ich jetzt dagegenhalten wollen. Im Grunde ist doch Mila Haugová so etwas wie die Friederike Mayröcker der slowakischen Literatur. Diese Art von poetischer Wildheit, dieses Kollagieren eben von Traumszenen, von Kindheitserinnerungen, von Traumzeit und Tageszeit, das ist ja gerade ein zentrales Element dieser Art von moderner weiblicher Subjektivität, diese entschlossene, manchmal eben auch in Detailüberfülle gewappnete Collagetechnik.
Vielleicht noch darf ich erwähnen, ergänzend dazu, ich hatte nur erwähnt, dass diese Gelassenheit den Gedichten fehlt. Das ist eine Dimension, die mit dem Alterswerk dieser Autoren zusammenhängt, wobei man durchaus hinterfragen darf, ob das tatsächlich ein Alterswerk ist. Wer 23 Gedichtbände schreibt und noch nicht 80 Jahre alt ist, warum sollte es ein Alterswerk sein?
Auch da kann man ja sagen, was soll das eigentlich sein? Ein Alterswerk für Dichterinnen oder für Dichter? Früher hat man ja gesagt, der junge Lyriker endet erst mit 55, ja, und geht dann nahtlos über ins Alterswerk.
Ich hätte ja ein Beispiel, ein paar Zeilen. Das ist Seite 94 und das sprechende Ich sagt, es gibt kein einziges neues Erlebnis mehr, das ich nicht verfangen würde in einer Erinnerung, dem eisernen Fächer der Zeit. Und das ist wirklich auch mein Gefühl gewesen. Ich will noch einmal unterstreichen, dass sie ein Gefühl hat für das, was sie tut. Sie lässt es zu, dass sie das tut. Aber das finde ich eben auch als störend, dass alles verfangen ist in der Erinnerung. Es gibt keine Gegenwart und eben auch keine Projektion in die Zukunft. Und das vielleicht als weitere Kritik von mir.
Die Gelassenheit, die Sie vermissen, Alexandre Buduc, bei Mila Haugová, die findet man ja vielleicht bei unserer anderen Autorin, die wir heute besprechen wollen. Marjana Kiela, aus dem Polnischen von Renate Schmidgall übersetzt und jetzt mit dem Band Lass uns die Nacht auch erstmal mit einem Werküberblick wirklich vorgestellt für die deutschsprachige Leserschaft. Können Sie uns dieses Werk erstmal in die Landschaft der ja sehr berühmten polnischen Dichtung einordnen? Michael Braun vielleicht?
Ja, die Renate Schmidgall, die Übersetzerin, hat ja ein Nachwort beigesteuert zu diesem Buch. Da unterläuft ihr, würde ich mal sagen, eine etwas unglückliche Formulierung. Marjana Kiela gehört, heißt es da, zur ersten Dichtergeneration, die sich vom Diktat der gesellschaftlichen Relevanz freimachen konnte. Das finde ich nun wirklich sehr unglücklich. Das würde bedeuten, dass so bedeutende Dichter wie Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, dass die alle im Würgegriff der gesellschaftlichen Relevanz gestanden wären. Das ist ja überhaupt nicht der Fall. Ich würde eher formulieren, dass es eine Dichterin, die es sich erlaubt, wieder eine romantische, naturromantische Perspektive einzunehmen, die die Naturdinge als symbolischen Bildraum für Fragen der Existenz aufgreift.
Und mit Gelassenheit, Alexandre Buduc?
Mit Bezug auf Kiela?
Ja.
Oh ja, das würde ich unterstreichen. Renate Schmidgall, die Übersetzerin, von der ich denke, dass sie eine tatsächlich gute Arbeit gemacht hat, weil diese Gedichte insofern sehr vielschichtig sind, weil auch die Syntax so gebaut ist. Es ist eine Hypotaxe und es ist faszinierend, wie Renate Schmidgall es hinbekommt, diese Hypotaxe zu übersetzen, ohne dabei irgendwie dröge zu erscheinen. Jedenfalls, Renate Schmidgall erwähnt im Nachwort ein Wort als Eigenschaft dieser Gedichte. Und dieses Wort lautet Meditation. Wenn man genug in diese Gedichte hineinliest von Kiela, würde man meditieren. Ein vielleicht unglückliches Wort, aber sie hat recht. Sie meint eine Art Transzendenz des Handwerks, was mir eben bei Mila Haugová fehlt. Eine Transzendenz des Handwerks. Es gibt das sehr schöne Gedicht in dem Band von Kiela, indem es darum geht, zu schreiben über Krähen, die das Dorf überfliegen. Es geht nicht darum, dass das handwerklich perfekt ist, sondern der Betrachter muss empfinden, wie Krähen über das Dorf fliegen. Und hier wird noch einmal, was ich versucht habe zu sagen, das Handwerk selbst transzendiert und ich habe das bei Haugová nicht im Gefühl.
Sacra Conversazione heißt eine Abteilung dieses Gedichtbandes. Worauf spielt der Titel an, Michael Braun?
Ja, Sacra Conversazione meint ja wörtlich ein heiliges Gespräch. Es ist auch ein Bild im Grunde ja, für mittelalterliche Kunst. die religiös kodiert ist. Und das heilige Gespräch, wenn man das jetzt wörtlich aufgreifen möchte, findet ja statt zwischen der Sehnsuchtsenergie einer Liebenden und den Naturphänomenen. Ich bin jetzt noch ganz irritiert und überrascht von den Ausführungen von Alexandru Bulut, der hier quasi eine Transzendenz auch des Handwerks am Werk sieht. Ich würde aus meiner Perspektive sagen, bei Mila Haugova werden nicht nur viel mehr poetische Traditionen aufgerufen, dort ist auch eine viel größere Bereitschaft da, geschlossene Formen zur Disposition zu stellen. Um Missverständnisse auszuschließen, das sind gute Gedichte, aber Marciana Chiella beschränkt sich auf ein viel schmaleres Terrain der poetischen Tradition, der poetischen Auseinandersetzung mit ihren Stoffen. Das ist, muss kein Nachteil sein.
Vielleicht begründet sie das ja sogar. Wir hören mal ein Beispiel im Garten barfuß aus dieser ersten Abteilung von 1992. Übrigens stammen diese Gedichte Sacra Conversazione. Alexandru Bulut, würden Sie uns das mal vorlesen?
Sehr gerne. Im Garten barfuß. Ich streife eine Ameise von meinem Fuß und schaue, was sie mit dem geschenkten Leben macht, mit ihrem Tropfen Zeit. Im gelben Licht des Weges, wie sie die anderen einholt, die soeben ein Insekt töten, emsig, gierig. Sie ist sich meines kurzen Zögerns nicht bewusst. Am heißen Stein, in der Flut der Sonne, der schweren Früchte, siehst du nur eines, du angeblich scharfes, blindes Auge des Dichters. Nur die raubgierige Blüte mit dem schönen griechischen Namen Thanatos, wie sie sich öffnet und schließt. Und du kannst es nicht begreifen noch prüfen auf keine lebendige Art. Das, was auch dir gegeben sein wird, ein für allemal, die fast schwarzen, süßen Kirschen bluten in meiner Hand.
Vielen Dank. Das ist doch interessant. Ein Ich, das sich in Opposition setzt zum blinden Auge des Dichters, das nur angeblich scharf ist.
Großartig. Großartig. Sie vermeidet, ich sage es in meinen Worten, sie vermeidet die Metasprache. Es ist großartig. Nicht zu hinterfragen, dass der Mensch fähig ist, zur Erkenntnis und wahrzunehmen. Und sie verlagert diese Blindheit auf die Gegenstände, die Dinge, die Erscheinungen. Da gibt es zum Beispiel eine blinde Muschel, das blinde Flussbett, aus der Tiefe unserer Selbst, aus blinden Tälern, Seite 81, blinde Ergebenheit des Schildes, der Welle, dem Wind gegenüber und so weiter und so fort. Erst gegen Ende des Bandes öffnet sich der Band zu einer Reflexion über das Schreiben selbst. Aber bis dahin hält sie sich zurück und das finde ich großartig.
Die letzten Gedichte stammen aus einer Veröffentlichung von 2018. Also wir haben auch wirklich eine große Spanne von 1992 bis fast in die unmittelbare Gegenwart von Dichtungsarbeit hier von Marciana Chiella. Was sagen Sie zu dieser Stelle, Michael Braun?
Ja, ich bin jetzt froh, dass es noch erwähnt wurde, dass am Schluss eben doch eine Reflexionssprache auch da ist. Ja, im letzten Teil, dritten Teil dieses Gedichtbandes, der ja tatsächlich auch hier ein Lebenswerk umfasst. Und da zeigt sich ja jetzt als nach meiner Lesart, vorher waren die Naturdinge Kodierung für die Liebeschiffre, wie es heißt. Jetzt haben wir etwas, wo der Tod die Karten auslegt auf dem Navigationstisch, sage ich jetzt mal aus einem Zusammenhang eines anderen Gedichts. Natur tritt nun als dunkle Materie in Erscheinung. Und tatsächlich ist das ein äußerst gelungenes, wirklich großartiges Gedicht, das Alexandru Bulut gelesen hat. Trotzdem ist mein Eindruck gewesen, dass die Opposition zwischen dem Sprechenden, dem lyrischen Ich, meistens halt sich positioniert gegenüber einer Natur, die dann eben verschiedene Färbungen annimmt und im letzten Teil eben als dunkle Materie Thanatos beschwert in Erscheinung tritt.
Jetzt haben die Hörerinnen und Hörer die Möglichkeit, sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Wir haben gesprochen über Mila Haugovas Gedichte, die unter dem Titel Zwischen zwei Lehren in der Übersetzung von Anja Utler in der Edition Korrespondenzen erschienen sind. 136 Seiten, 20 Euro. Und die Werkschau der polnischen Dichterin Marciana Chiella, die ist in der Auswahl und Übersetzung von Renate Schmidtgall in der Edition Lyrikkabinett im Hansa Verlag erschienen. 128 Seiten, 20 Euro. Vielen Dank an Alexandru Bulut und Michael Braun. Hier geht es nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell. Am Mikrofon des Büchermarkts verabschiedet sich Insa Wilke.